Es gibt in der deutschen Sprache einen wunderschönen Gruß. Wir sagen, wenn wir weggehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wir meinen damit, wir gehen zwar jetzt weg, aber wir wollen einander wiedersehen. Wir wünschen uns das. Das ist fast ein Segensspruch. Vielleicht steckt auch ein bisschen dahinter, und wenn wir uns hier auf der Welt nicht mehr wiedersehen, dann werden wir uns irgendwann im Himmel wiedersehen. Aber Abschied ist nicht für immer. Über den Kapiteln 13 bis 17 des Johannesevangeliums steht in den meisten Bibeln wahrscheinlich als Überschrift Abschiedsreden. Wenn man sich es genau anschaut, das Kapitel 13, da geht es mehr um die Passafeier, die Fußwaschung und die Diskussion mit Judas, dem Verräter, während im 17. Kapitel das sogenannte hohepriesterliche Gebet ist eine ganz, ganz tiefe, innige Zwiesprache, die Jesus mit Gott hält. Das heißt, die eigentlichen Abschiedsreden sind dann so die Kapitel 14 bis 16. Das sind ganz, ganz dichte Texte mit ganz viel Tiefe und Breite. Ich habe das immer so im Laufe der Jahre, ist das immer für mich so nebeneinander gestanden. Ich lese das jetzt seit Wochen so reihum durch und schön langsam gewinnt das Ganze ein bisschen eine Struktur in meinem Kopf. Wir können uns heute natürlich nur, es ist jetzt das zweite Mal von der Predigtserie, nur ganz auf wenige Aspekte konzentrieren, Lars und ich. Ich möchte jetzt ein bisschen auf diesen Punkt Heiliger Geist eingehen. Abschied hat ja eigentlich einmal mit Weggehen zu tun, mit Trennung. Jesus spricht in den drei Kapiteln 11-mal vom Gehen. Aber er spricht nicht so von einem Weggehen irgendwohin, so in eine ungewisse Ferne oder Zukunft, zu einem geheimnisvollen Fernweh folgend oder einer esoterischen oder ideologischen, einem Ruf folgend in irgendeine mystische Ferne, sondern er spricht ganz konkret, ich gehe zum Vater, zurück zu dem Vater, der mich vorher hierher gesandt hat. Ich gehe zum Vater. Sein Weggehen ist also in Wirklichkeit ein Heimkommen, für ihn zumindest einmal. Und das Wort kommen ist der zweite Begriff, den Jesus hier sehr, sehr oft verwendet. Er sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Das ist im Kapitel 14, Vers 18. 6-mal sagt Jesus in den Versen hier, ich komme zu euch. 4-mal sagt er, der Geist Gottes kommt. Daneben, der Vollständigkeit halber, kommt einmal erwähnt, der Fürst dieser Welt kommt. Er hat keine Macht über mich. Das ist fast wie ein Nebensatz. Wir wissen ja, dass dieses Kommen des Fürsten der Welt Jesus sehr viel Kummer und Leid auch bereitet hat. Aber er hat hier den Blick ganz offensichtlich nicht auf dieses einmalige Ereignis der Kreuzigung gerichtet, sondern auf das große und ewige Ziel. Er geht heim zum Vater und er kommt zu uns, zu den Menschen. Außerdem sagt er noch 5-mal, das ist auch interessant, es kommt die Zeit oder es kommt die Stunde oder sie ist schon da. Ich verstehe das so, dass Jesus hier auch darauf hinweist, dass all das, was hier so geschieht, in seinem Leben ganz konkret, aber auch jetzt in der Welt, ist nicht einfach passiert halt so, sondern dahinter steht ein Gott, der plant, der steuert. Es kommt die Zeit, dass das passiert, dann kommt die Zeit, dass jenes passiert. Das sind Abläufe, die irgendwo Gott auch so steuert und vorgesehen hat. Jetzt haben wir gesagt, Jesus geht. Er geht so weit, dass er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, sagt er, dann kommt der Tröster, heißt hier der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, will ich ihn zu euch senden. Das ist Kapitel 16, Vers 7. Es ist deshalb gut, dass Jesus weggeht, weil es eben etwas viel Größeres und Besseres gibt, als dass er selber hier als Mensch bei uns lebt. Das Eigentliche, das Wesentliche und das Ziel Gottes ist es, dass er in uns wohnen möchte. Und zwar für alle Ewigkeit, wie es hier auch heißt. Das heißt, Jesus kommt wieder, aber unsichtbar. Und weil er unsichtbar kommt, kann er zu jedem Menschen in derselben Weise und für immer kommen. Wenn er sichtbar hier lebt, dann kann er nur mit wenigen Menschen gleichzeitig zusammen sein und müssten wir uns teilen. Aber wenn er unsichtbar kommt, dann kann er zu allen Menschen gleichkommen. Und dann sagt Jesus weiter, der Geist Gottes kommt nur, wenn Jesus weggeht. Warum? Warum ist das so? Ich meine, das Weggehen Jesu geht hier eigentlich in zwei Stufen vonstatten. Das erste Mal, dass er weggeht, sagt er, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen und ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Vers 2 im 14. Kapitel. Dieses Bereiten der Stätte bedeutet wohl, dass Jesus selbst am Kreuz für uns stirbt. Der Weg zum Vater ist verbaut und Jesus öffnet mit seinem Kreuzestod überhaupt erst den Weg zum Vater. Das heißt zum Vater, wir können erst Vater zu Gott sagen, wir können erst Gottes Kinder werden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Niemand kommt zum Vater, niemand kann Kind Gottes werden, außer durch mich. 14, Vers 6, sagt Jesus. Ich war vor einigen Tagen bei einer Taufe in einer römisch-katholischen Kirche und da hat der Priester, der das an sich sehr gut gesagt hat, auch gemacht hat, auch vom Evangelium her, hat dann so nebenbei erwähnt, wir sind ja alle Kinder Gottes. Das ist so ein Satz, den man heute sehr oft hört, so ein schwammiges, wir sind alle Kinder Gottes, Gott ist unser aller Vater und wir kommen alle in den Himmel. Aber das stimmt nach biblischer Aussage eben nicht. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Ohne den Kreuzestod Jesu könnten wir überhaupt nicht Kinder Gottes sein. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir Kinder Gottes werden. Aber wir sind es nicht automatisch. Und dieses stellvertretende Opfer, das Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, das müssen wir auch annehmen. Das müssen wir auch wollen, für uns in Anspruch nehmen, um Kinder Gottes zu werden. Und so bereitet Jesus durch seinen Tod die Stätte, die Wohnung bei Gott, sodass wir dann Gottes Kinder werden können und eines Tages dort einziehen können. Das war das erste Weggehen. Er geht ans Kreuz und stirbt. Nach seiner Auferstehung geht er aber dann ein zweites Mal weg. Diesmal geht er wirklich zum Vater. Und das ist das viel Wichtigere und Größere. Und Jesus spricht eben auch sehr oft davon. Er ist dann im Allerheiligsten am Thron Gottes. Er ist unser Hohepriester direkt vor Gott, der immer Dienst hat, 24 Stunden den Tag, 7 Tage die Woche. Und dort herrscht er als der Herr aller Herren, als der König aller Könige. Er regiert die Welt, das ganze Universum und er führt die Weltgeschichte ihrem Ziel zu. So wie er zweimal weggeht, kommt er auch zweimal wieder. Das erste Mal eben durch seine Auferstehung kommt er noch einmal zurück, sichtbar für seine Jünger. Er sagt, die Welt wird mich nicht mehr sehen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 14, Vers 19 ist das. Und das zweite Mal, nachdem er in den Himmel gefahren ist, kommt er auch wieder, aber diesmal unsichtbar. Und er sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Vers 23 im 14. Kapitel. Es steht einmal, dass er mit dem Vater kommen wird. Viermal steht dann, dass der Heilige Geist kommen wird, den er senden wird. Und das ist so eine Sache für mich immer wieder, man kann Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht so wirklich trennen. Im Laufe der Kirchengeschichte wurde ja dieser Begriff der Dreieinigkeit, Trinität, Dreifaltigkeit, wie immer, entwickelt. Das ist ein Begriff, der in der Bibel eigentlich gar nicht so vorkommt. Aber man sieht an Stellen wie hier, dass man eben Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht so wirklich trennen kann. Es ist ein Gott, der kommt, der Vater kommt und der Sohn kommt und Jesus schickt uns den Geist, der vom Vater ausgeht. Also in irgendeiner Weise sind Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott. Ich erwähne der Vollständigkeit halber, es gibt dann noch ein drittes Kommen Jesu, das er hier wahrscheinlich nicht wirklich anspricht. Er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit, bevor die Menschen die Welt komplett zerstören werden. Also alle, die sagen, die Welt geht unter, denen kann man sagen, nein, vorher wird Jesus wiederkommen und dann wieder hier ein Reich aufrichten. Wir haben also gehört, Jesus geht und Jesus kommt durch seinen Heiligen Geist. Und es gibt dann noch ein drittes, das hier in dem Text auffällt, ein drittes Wort, das heißt, er bleibt. Er sagt, der Vater wird euch Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, Kapitel 14, Vers 16 und im nächsten Vers, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, Gott kommt nicht nur zu uns, sondern er bleibt auch bei uns. Gottes Geist bleibt in Ewigkeit bei uns. Also auch wenn wir körperlich hier sterben, der Geist bleibt bei uns und in uns. Ist auch das ein zweifaches Bleiben. Er bleibt bei uns und er bleibt in uns. In uns, das denke ich, ist, dass er im Herzen des einzelnen Menschen lebt. Er lebt in mir im Zentrum des Denkens, des Fühlens, des Lebens letztlich. Und er bleibt bei uns. Und dieses bei uns erinnert mich an die Gemeinschaft der Gläubigen. Also in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, da wo Christen, wo Gläubige zusammen sind, da ist der Geist und da bleibt er auch. Darum ist es auch so wichtig, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen. Und wir werden in Ewigkeit in Gemeinschaft leben. Im Himmel gibt es keine Eremiten, da bin ich ganz überzeugt. Jesus spricht dann außerdem immer wieder von dem Ich im Vater, der Vater in mir. Oder Ich in euch, ihr in mir. Es ist ein ganz, ganz inniges Miteinander zwischen Vater, Sohn und Geist. Und Gott will ebenso intensiv mit uns zusammen sein. Interessanterweise ist das Bleiben auch relativ stark eine Aufforderung. Es heißt immer wieder, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Er sagt, bleibt in mir. Das Bild vom Weinstock, bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben. Hier geht es auch um die Wiederherstellung des Ursprünglichen. Adam hat mit Gott gelebt. Und durch seinen Ungehorsam ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge sind alle Menschen aller Generationen abgefallen von Gott. Aber hier geht es um die Wiederherstellung des Gehorsams. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Das heißt, aber jetzt durch den Tod Christi, es ist diese Umkehr jederzeit wieder möglich. Auch wenn wir wieder einmal abfallen oder fallen, doch wieder in Sünde fallen, wir können umkehren. Es gibt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute einen Neuanfang durch Christus. Das ist das völlig Neue. Und dadurch können wir bleiben in seiner Liebe. Ich glaube auch, dass dieses Bleiben in Jesu Liebe eben ganz stark ein unbeirrbares Festhalten ist an Gottes Liebe. Darauf zu vertrauen, dass er mich liebt, dass er mir vergibt, egal was mir begegnet. Er ist ein liebender Gott und er meint es nur gut mit mir. Bleibt in meiner Liebe. Vertraut darauf ganz fest, dass ich euch nicht fallen lasse. Auch vielleicht, wenn der Gehorsam dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Und das Dritte, meine Worte sollen in euch bleiben. Meine Worte, wir haben nur die Bibel als die einzige zuverlässige Quelle. Und das ist so wesentlich, dass wir daran festhalten. Und wirklich sie lesen und auch kennen. Ja, und die Folge des Bleibens in Christus, das hat der Franz oder der Woki, war das heute so schön gesagt, wenn, jemand das aufgeschrieben, wenn Jesus in dir drinnen ist, dann kommt auch Jesus raus. Also wenn wir in Christus bleiben, das Bild vom Weinstock kommt da auch vor, dann bringen wir reiche Frucht. Das dient zum Lob Gottes, zur Verherrlichung Gottes, dass die Menschen sehen, wow, dieser Gott ist großartig. Und dazu kommt auch in diesen Stellen immer wieder das Wort Freude. Die Freude wird bei euch sein und bei euch bleiben. Das ist eine Verheißung bleibender Freude. Wenn also Jesus damals seine Jünger verlassen hat, dann hatte das den Zweck, dass er durch seinen Geist endgültig und für immer bei uns und in uns leben kann, will und wird. Amen.
Ich lese aus Johannes 14, 25 bis 27. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie ihn die Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht.
Verlass Genossenschaft die. Nachlass, Erbe. So steht es im österreichischen Wörterbuch. Und dann steht da noch verlassen, Adjektiv. Einsam, unbewohnt oder sich einsam, hilflos fühlen. Wie ist das mit den Abschiedsreden Jesu? Eine Verlassenschaft, die bleibt. Jünger, die sich einsam und hilflos fühlen. Ja, es sind ja echte Abschiedsreden, die wir im Johannesevangelium lesen können. Und es ist ja auch ein echter Abschied, um den es dabei geht. Und gleichzeitig müsste man sagen, nein, es geht ja nicht um eine Verlassenschaft im herkömmlichen Sinne. Und niemand muss sich einsam und verlassen fühlen. Denn Jesus lässt seine Jünger ja nicht einsam und verlassen zurück, sondern Jesus lässt ihnen den Beistand schicken, der an seine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Und er schenkt ihnen etwas. Er schenkt ihnen Frieden, seinen Frieden. Ich freue mich, dass wir eine Gemeinde haben mit vielen Nationen und Sprachen. Vielleicht können wir mal zur Sprache bringen, wie wir uns voneinander verabschieden. Ich habe gelernt, man sagt auf Wiedersehen, so haben wir ja eben auch in der ersten Predigt das gehört am Anfang. Oder ich habe hier in Österreich gelernt, dass man auf Wiederschauen sagen kann, dass man möglichst nicht Tschüss sagen sollte, wobei das jetzt wieder am Kommen ist. Was ich gerne höre, ist so etwas, ja, wie verabschieden sich die Österreicher? Servus, Pfiati, Baba, ja, Ade. Wie ist es in anderen Sprachen? Wie machen die Rumänen das? Ja, es gibt verschiedenste Sprachen. Wir haben heute auch einen Gast aus Kroatien da. Da gibt es auch Verabschiedungsformulierungen. Also Abschiede, Abschiedsworte kennt man in allen Sprachen und Kulturen. Und Abschiedsgrüße und Szenen können ja sehr unterschiedlich auch sein. Abhängig von Nähe und Distanz, von den Beziehungen, in denen wir leben. Also in Geschäftsbeziehungen formal höflich. Oder am Telefon auf Wiederhören. Oder mit guten Wünschen. Oder sehr herzlich. Diese ganze Bandbreite haben wir, wenn es um Abschiede geht. Und Abschiede hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Es wird sie auch in Zukunft übrigens geben. Also wenn Menschen ein Stück ihres Lebenswegs miteinander unterwegs sind und dann der Zeitpunkt kommt, um Abschied zu nehmen. Dazu muss ja nicht gleich jemand sterben, aber es gibt ja verschiedene Abschiede. In der Zeit Jesu waren Abschiedsgrüße auch üblich. Dort hat man sich verabschiedet mit dem Wunsch nach Frieden, mit dem Shalom. Shalom. Und wenn Jesus zum Abschied zu seinen Jüngern spricht, so ist dies übrigens kein Abschied im üblichen, gewöhnlichen, traditionellen Sinn, sondern dieser Abschied hier ist mehr. Denn er ist ein Abschied im positiven Sinne für immer. Also etwas, wenn Jesus seinen Frieden wünscht, etwas, was immer bleibt. Weil Jesu Worte für immer bleiben. Der Heilige Geist wird den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu immer wieder, so heißt es in der Bibel, alles lehren und an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Das gilt bis heute. Wir lesen ja auch miteinander die Bibel und finden dort diese Worte. Dabei ist der Friede, von dem Jesus hier spricht, wir haben das gerade in der Lesung auch gehört, das Geschenk Jesu zum Abschied. Ein echtes Geschenk übrigens, wertvoll für immer. Und es ist sein Frieden. Dieses Personalpronomen spielt eine Rolle, weil er von außergewöhnlicher Art und Qualität ist, dieser Friede. Im Johannesevangelium kommt das Wort Frieden 6-mal vor. Das ist nicht viel. Es gibt über 90 Belege im Neuen Testament. 6-mal bei Johannes. Aber an ganz bestimmten Stellen. Es kommt vor in den Abschiedsreden vor dem Leiden und Sterben Christi. Und es kommt vor 2-mal in einer Ostererzählung nach der Grablegung und Auferstehung. Das heißt, man könnte sagen, dieser Friede, von dem Jesus hier spricht, in den Abschiedsreden, umfasst genau die Zeit zwischen Passion, Kreuzigung, Leiden, Sterben und Auferstehen. Das sind ganz wichtige Meilensteine mit diesem Frieden. Passions- und Osterzeit, da kommt dieser Frieden zum Ausdruck und bildet den Rahmen. Und dieser Friede ist immer ein Geschenk, eine Gabe Jesu an die Jünger. Wenn wir vom Frieden reden oder hören, ist ja ein großes Thema, auch in unserer Zeit wieder. Und ich glaube, dass es keine Zeit gegeben hat, wo man nicht vom Frieden geredet oder gerungen hat. Ja, wir reden von Friedensverhandlungen. Es geht um Friedensverträge. Es wird über den Einsatz von Friedenstruppen nachgedacht. Im Land scheint der soziale Friede ein hohes Gut zu sein. Es wird auch vom Religionsfrieden gesprochen. Und in den kleinen Beziehungen, die aber am wichtigsten sind, der Ehefriede oder der Familienfriede ein hohes Gut. Aber mir fällt auf, alles in dieser horizontalen Dimension. Das ist so ein Friede, wie ihn die Welt sucht und selten findet, im ständigen Ringen darum, in der Sehnsucht nach diesem Frieden. So ein Zustand der Ordnung und des Rechts. Und wir können froh sein, dass wir zumindest in diesem Land eine lange Friedenszeit haben. Nur dadurch gibt es Wohlstand, Sicherheit und auch Kultur. Das Problem dabei, die Welt, und darauf weist Johannes auch immer wieder in seinem Evangelium hin, kann keinen Frieden schenken. Wir Menschen lieben zwar den Frieden, heißt aber nicht, dass wir schon friedliebend sind oder friedlich sind. Und niemand hat den Frieden in seiner Hand, auch nicht die Vereinten Nationen. Und niemand kann der Welt den Frieden geben, so wie Jesus es tut, weder die politischen noch die religiösen Führer, auch bei allen Bemühungen, die es da gibt. Daher brauchen wir eigentlich keinen Frieden, wie ihn die Welt gibt, sondern wir brauchen den Frieden, den Jesus verspricht und den er schenkt. Er sagt, zum Abschied schenke ich euch meinen Frieden und ich gebe euch meinen Frieden. Wenn ich diese Worte höre, eröffnet sich eine andere Welt. Das ist ein Friede, den Jesus schenkt, jenseits aller innerweltlicher Möglichkeiten und jenseits meiner Vorstellungen. Ein Friede, der jede Vorstellung übertrifft, so würde Paulus das im Philipperbrief formulieren. Ein Friede, der sich nicht in einer äußeren Lebenssituation, das, was ich hier so vor Augen habe, realisiert, so sehr ich mir diesen Frieden immer wieder wünsche und auch darum ringe. Der Friede, von dem Jesus spricht und den nur er schenkt, ist ein anderer. Es ist der Shalom Gottes. Und wenn dieses Wort in der Bibel erscheint, Shalom, ist gemeint das umfassende Heil, das Gott schenkt. Und das kann man sich nur schenken lassen, das kann man nicht selber schaffen. Und es ist mehr als das, der Friede des Herzens. Es ist etwas, was nur im Glauben an Jesus Christus wirklich erfasst und erlebt werden kann. Es ist ein Heil, das Leib und Seele und Geist umfasst und uns tief durchdringt und erfüllt. Und es ist aus der Liebe Gottes zu uns Menschen geboren, dieser Friede. Aber wenn Jesus das verspricht als Geschenk, klingt auch die zukünftige Dimension mit. Das heißt, es ist ein Abschied und ein Friede auf Zukunft hin, für immer, aber in dem Sinne, dass dieser Friede wirklich bleibt. Für die Jünger damals, vor der Passion und dann nach der Auferstehung Jesu, dieser Friedensgruß, Friede mit euch. Dieser Friede für die Generationen vor uns, nach denen Menschen gerungen haben, auch wenn sie nicht unbedingt Frieden erlebt haben in den äußeren Dingen und trotzdem in Frieden heimgehen können, im Vertrauen auf Gott auch leben und sterben. Und ein Friede auch für uns und für Gottes zukünftige Welt. Der Friede Jesu ist dieser Friede vor und in der Passion, in der Leidenszeit und im Sterben. Und es ist derselbe Friede am Ostermorgen, in der Auferstehung und im neuen Leben. Ein Friede, der bis heute übrigens die Nachfolger Jesu prägt. Es ist der Friede, und davon werden wir gleich singen, dieses Auge im Sturm. Wisst ihr, was im Auge im Sturm los ist? Nicht viel. Es ist ganz ruhig. Drumherum das Chaos, der Lärm, die Zerstörung, diese geballte Macht, aber im Auge des Sturms, echter Friede. Nahe in Gottes Friede. Und das ist das eine eben, was im Leben zählt. Weil alles andere, was wir für Frieden halten, vergehen muss und auch verlassen werden muss. Es ist das Hören auf die Stimme unseres Herrn. Er lehrt und erinnert uns durch sein Wort. Und es ist diese Harmonie, die Sehnsucht danach, in Harmonie und tief versöhnt zu leben. Die Sehnsucht, die endlich dann zum Ziel kommt. Und in einem alten Lied heißt es, wie ein Strom von oben. Also etwas, was wir nicht so greifen können und was einen Blick nach oben uns erst eröffnet, zu Gott hin. Eine vertikale Dimension, die wir nicht verfügbar haben. Also die Abschiedsrede Jesu, und damit möchte ich schließen, ist so etwas wie Zukunftsmusik für die Jünger damals und auch für uns, für die Jünger Jesu heute. Wir leben ja in der Passionszeit, ob wir es mehr oder weniger wahrnehmen, und in einer Welt voller Unfrieden. Aber sind wir bereit, diesen Frieden Jesu uns schenken zu lassen, zu empfangen und auch zu leben? Wir leben ja auch in diesen Wochen auf Ostern hin. In zwei Wochen ist Ostern. Und Gottes Heiliger Geist erinnert uns an den Friedensgruß, der jetzt noch Zukunftsmusik ist, aber zugleich Wirklichkeit ist und in zwei Wochen werden wir den auch hören. Und damit möchte ich schließen. Friede sei mit euch. Amen.